Werden wir krank, so greifen wir wie selbstverständlich zu Medikamenten. Doch auf welchen Grundsubstanzen basieren diese Medikamente, die wir in der Apotheke kaufen, und wo kommen sie her? Man schätzt, dass 60-80% der modernen Arzneimittel auf der Basis von traditionellen Heilpflanzen hergestellt werden. Und dabei sind längst nicht alle Heilpflanzen und ihr Potenzial allgemein bekannt, geschweige denn vermarktet worden. In Lateinamerika gibt es vor allem in Südmexiko, in Mittelamerika, Kolumbien, Bolivien, im Amazonasgebiet Brasiliens, in Ecuador und in Peru sogenannte Hotspots biologischer Vielfalt. Es sind Gebiete, in denen sich aufgrund der großen Nähe zum Äquator und den dortigen klimatischen Bedingungen eine enorme Pflanzenvielfalt entwickelt hat. Diese pflanzliche biologische Vielfalt, die sogenannte Biodiversität und ihre genetischen Grundlagen, haben in den letzten 2 Jahrzehnten nicht nur für Pharmakonzerne an enormer Bedeutung gewonnen. Uli Brandt, Professor an der Universität Kassel und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC, erläutert, warum das so ist.
Der zweite Aspekt, den fasse ich unter dem Begriff der Inwertsetzung, dass die ökonomischen Interessen an biologischer Vielfalt gewachsen sind, dass Unternehmen, sie müssen nicht transnational sein, sind sie aber in der Regel, aus dem Pharmabereich, aus dem Agrarbereich, aus dem Kosmetikbereich Interesse haben an dieser Vielfalt. Also man sucht wertvolle DNA-Sequenzen, die man entweder gentechnologisch sogar verändert oder belässt, um dann Produkte herzustellen, sie marktfähig zu machen.
Die Gewinne aus Produkten, die auf pflanzengenetische Ressourcen zurückgehen, beliefen sich 1999 auf rund 300 Milliarden US-Dollar jährlich, Tendenz steigend. Forschungsinstitute wie das World Resources Institute sagen, die genetischen Ressourcen seien das Erdöl des Informationszeitalters. Doch wie gelingt es Pharma-, Agrar- oder Kosmetikkonzernen, aus der enormen Vielfalt von Pflanzen gerade diejenigen zu finden, deren Substanzen sich lohnenswert isolieren und vermarkten lassen? Die großen Konzerne und Forschungsinstitute des Nordens sind dabei hochgradig auf das traditionelle Wissen der lokalen und oftmals indigenen Bevölkerung aus dem Süden angewiesen, wie Anne Schweigler, Ethnologin und Mitarbeiterin bei der Buku-Kampagne gegen Biopiraterie, erklärt.
Naja, das traditionelle Wissen ist ja, was die Bevölkerungsgruppen über Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelt haben. Es ist nichts Geheimes und es wird weitergegeben. Wenn du fragst, irgendwie, ich habe Bauchschmerzen zum Beispiel, dann sagen dir die meisten traditionellen Heiler total gerne irgendwie hier, mach dir einen Tee aus dieser Pflanze, das hilft.
Dass die bereitwillige Weitergabe dieses Wissens missbraucht werden kann, ist den Menschen, die in Gebieten mit hoher biologischer Vielfalt leben, oftmals nicht bekannt, so Uli Brandt.
Das zentrale Problem ist natürlich, dass viele lokale Gemeinden, indigene Gemeinden, gar keinen Begriff von Eigentum haben. Also die haben ja keine Ahnung, dass da jemand ist, der dann über Bayer, über ein Pharmaunternehmen irgendwann ein Produkt entwickelt, das dann weltweit vermarktet wird.
Das böse Erwachen erfolgt meist hinterher und auch nur zufällig. So geschah es im Fall der brasilianischen Cupuaçu-Pflanze. Ein Fall, den Anne Schweigler und die Kampagne gegen Biopiraterie ausführlich dokumentiert haben.
Ein bekanntes Beispiel ist Cupuaçu aus Brasilien. Das ist eine kakaoähnliche Pflanze. Pralinenhersteller wollten Cupuaçu-Pralinen in Deutschland verkaufen und haben dann festgestellt, dass sie das nicht dürfen, da dieser Name geschützt ist. Geschützt von einer japanischen Firma. Gleichzeitig hat aber die Firma auch ein Patent auf einen Verarbeitungsprozess gehabt. Man kann aus Cupuaçu auch so eine Art Schokolade herstellen, was eben patentiert war.
Der Fall der Cupuaçu-Pflanze aus Brasilien ist kein Einzelfall. Es ist einer von zahlreichen Fällen, der auf Biopiraterie basiert. Konzerne und universitäre Forschungseinrichtungen aus dem Norden durchkämmen die biologische Vielfalt des Südens, entnehmen Tausende von Pflanzenproben, die sie in sogenannten Gendatenbanken im Norden einlagern. Oftmals werden dann in einem Rundumschlag auf viele der eingesammelten Substanzen, die irgendwie gewinnversprechend erscheinen, prophylaktisch Patente angemeldet. Das von einer staatlichen Stelle erteilte Patent verleiht seinem Inhaber exklusive und monopolartige Eigentumsrechte über das patentierte Produkt bzw. Verfahren. Dieses Vorgehen, die private Aneignung von biologischem Material, ob Pflanzen oder Tiere, bezeichnen Anne Schweigler, Uli Brandt und kritische NGOs als illegale Biopiraterie. Doch ist diese Definition umstritten. Davon zeugt unter anderem die UN-Konvention über biologische Vielfalt. Sie ist seit Ende 1993 in Kraft und wurde mittlerweile von 180 Vertragsstaaten ratifiziert. Die UN-Konvention über biologische Vielfalt schließt die private, das heißt exklusive Nutzung von biologischer Vielfalt nicht mehr kategorisch aus.
Die Konvention über biologische Vielfalt hat 3 Ziele. Den Ziel des Schutzes, der nachhaltigen Nutzung und des gerechten Vorteilsausgleichs aus der Nutzung von biologischer Vielfalt. Dass biologische Vielfalt in Wert gesetzt werden soll, ist nicht besonders in Frage gestellt.
Im Klartext bedeutet das, halten Konzerne und Forschungsinstitutionen bestimmte Regeln ein, dürfen sie sich die biologische Vielfalt, einstmals definiert als gemeinsames und kollektives Erbe der Menschheit, zur privaten und exklusiven Nutzung aneignen. Zu den Regeln gehört zum Beispiel, dass sich die Konzerne die Zustimmung der Geberländer und auch der indigenen bzw. lokalen Gemeinschaften einholen müssen, bevor sie Proben entnehmen. Dazu müssen sie die Betroffenen ausführlich über ihr Vorhaben informieren und vor Ort Verträge abschließen. Zudem muss ein Teil der Gewinne, der aus der Vermarktung biologischer Substanzen entsteht, zurück an die lokalen Gemeinden bzw. Südregierungen fließen. Doch mit diesen Regelungen sind vielfältige Probleme verbunden. Die internationalen politischen Machtverhältnisse bedingen, so Uli Brandt, dass die Länder des Nordens vor allem ihr Recht auf den Zugang zu biologischer Vielfalt und die nachfolgende Privatisierung durchzusetzen vermögen. Gleichzeitig werden die Fragen nach Gewinnbeteiligungen bzw. den Rechten indigener Völker meist stiefmütterlich behandelt. Uli Brandt weist auf ein weiteres Problem hin, das er aus seiner Forschung über Mexiko kennt.
Das zweite Problem, was unterschätzt wird, auch in linken Diskussionen, dass natürlich die Interessen der Regierung überhaupt nicht den Interessen der lokalen Bevölkerung entsprechen. Das ist, wenn man vor Ort ist, sonnenklar. Das mexikanische Umweltministerium ist ein relativ neoliberales Ministerium, das Interesse hat, den Big Deal zu machen mit der eigenen biologischen Vielfalt. Und sie sagen, es de nosotros. Also wir als mexikanische Regierung vertreten doch die Interessen der lokalen Bevölkerung. Und die lokale Bevölkerung sagt, ja, mal langsam. Was ihr hier macht, ist den Pakt mit den Forschungsunternehmen aus dem Norden, mit den Unternehmen, und wir kommen unter die Räder.
Doch nicht nur die Interessensdifferenz zwischen Regierung und lokaler, oftmals indigener Bevölkerung, für die die Privatisierung ihrer jahrhundertelang kollektiv verwalteten und genutzten Ressourcen schlichtweg absurd ist, stellt ein Problem dar. Völlig willkürlich und kaum umsetzbar ist auch die Frage nach der Informations- bzw. Zustimmungspflicht der lokalen Gemeinden vor Ort, unterstreicht Anne Schweigler.
Wenn vorheriges Informiertsein eigentlich empfohlen wird oder halt festgelegt worden ist, dann ist das nicht richtig festgehalten, wie das funktionieren muss. Und da kann das natürlich extrem missbraucht werden. Und eine Firma oder ein Forscher geht halt hin und redet mit einem Vertreter von einer Gemeinde. Und der sagt dann ja. Und das kann dann in den Akten aufgeführt werden als eine Zustimmung, was aber halt überhaupt nicht den Tatsachen entspricht. Vor allem, wenn man die Kultur berücksichtigt, dass sehr viel mehr basisdemokratisch darüber entschieden wird. Und er eigentlich alle aus der Gemeinde fragen müsste, aber ja wahrscheinlich auch alle aus den Nachbargemeinden, die ja mit der gleichen Heilpflanze arbeiten. Und ja, das ist nicht handhabbar und das ist vor allem auch nicht kontrollierbar letzten Endes. Durch diese Privatisierung von einem Allgemeingut entstehen einfach unglaublich viele Probleme. Wie soll man sowas regeln? Wer kann da zustimmen eigentlich? Wer muss da zustimmen? Und wer sollte daran beteiligt werden, an einem Gewinn und allem, was daraus entsteht?
Neben den zahlreichen Kritikpunkten an der praktischen Umsetzung der UN-Konvention über biologische Vielfalt unterstreicht Anne Schweigler aber vor allem einen übergeordneten Aspekt.
Davon abgesehen ist unsere Forderung eigentlich die Abschaffung von Patenten überhaupt auf Leben. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass eigentlich keine neue Erfindung ist, sondern was schon existiert in der Welt. Und selbst wenn eine Pflanze genommen wird und ein bisschen verändert wird und dann darauf das Patent angemeldet wird, dann negiert das Patent, dass es so weit gekommen ist, dass es diese Ursprungspflanze gegeben hat, auf der man dann noch diese bisschen Entwicklung draufgesetzt hat, schon hunderte von Jahren wahrscheinlich Entwicklungen von Pflanzen stattgefunden hat. Diese Vorleistung sozusagen und dieses traditionelle Wissen, was damit verbunden ist, ist einfach nicht als Privateigentum schützbar für uns, sondern sollte allgemein gut und allgemein zugänglich bleiben.
Die biologische Vielfalt stellt für die Staaten und Unternehmen des Nordens wie für die kleinen Politik- und Wirtschaftseliten des Südens einen wertvollen Rohstoff dar. Dass der rechtlich abgesichert privatisiert und vermarktet werden kann, dafür sorgen internationale Konventionen und Patentrechtsabkommen. Auf der Strecke bleiben die Menschen im Süden und die Frage, ob wir in einer Welt leben wollen, in der der biologische Reichtum unserer Erde zum privaten Eigentum von Konzernen werden soll.